Da draußen willkommen wieder beim Sternentor. Hier geht es um Tore und Sterne. Mit dabei, wie immer, Thomas. Hallo Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer. Ja, hallo, lieber Clemens.
Hallo. Ja, wir haben heute mal wieder was Exotisches. Eine Folge, die im Englischen und Deutschen gleich heißt. Das gibt es gar nicht mal so häufig, würde ich jetzt mal sagen. Heißt ja einfach Orpheus. Und in einem Land gab es nur eine Änderung. Die Franzosen haben es geändert in Les Esclaves de Erebus. Die Sklaven von Erebus. Ja, auf Deutsch. Genau. Und jetzt haben wir diesmal wieder alles aus einem Guss. Das ist auch immer mal so. Peter DeLuise, Regie und ja, Drehbuch auch. Ne? Also da.
Ja, mal gucken, was er rausmacht.
Dann müsste das ja alles von der Logik her wenig komische Dinge ergeben, wobei das ja nichts heißen, aber eigentlich, theoretisch zumindest, ne, nimmt man das ja immer an. Originalausstrahlung 27.06.2003 und nach Deutschland kam es am 17.03.2004. Die Quote ist ein bisschen gesunken, zuletzt hatten wir ja 1,48 Millionen Zuschauer, ich sag immer Zuschauer, Haushalte, ich muss mir das mit diesen Haushalten angewöhnen, weil es können ja auch zwei Leute gucken, das kontrolliert da ja keiner, weiß ich ja nicht. 10,3% und jetzt auf 1,33 Millionen, was 9,9% damals entsprach. Ja.
Und interessant, bei IMDb steht, es wäre der 8.3., ich war schon irritiert.
Warte,
ich habe extra nochmal.
Nee,
es kann durch sein, also von wegen die letzte Folge war auch am 8.3., deshalb war ich ein bisschen irritiert, darüber bin ich nämlich gestolpert, habe extra nochmal in die letzte Folge geguckt und vor allem das war ein Mittwoch, der 15. wäre ein Freitag, haben die dann irgendwie den, also es lief doch.
Oder die haben das wahrscheinlich, ja, wie wir auch alle 10 Folgen mal vergessen, die Spalte neu einzutragen oder so, könnte ich mir vorstellen.
In der IMDb keine Ahnung. Also 15.3. war merkwürdig, weil das lief ja immer mittwochs. Ja. Ne? Also genau. 15.3. wäre in dem Fall dann ein Freitag und das kann nicht
das,
stimmen.
Das wird auch nicht hinhauen mit
Schalte. Nee, wobei, Quatsch. Nee, 15. hast du gesagt, ne? Ja, doch, das wäre eine Woche später.
Genau, 17.3.2004.
17. Das passt dann nicht. Das wäre ein Freitag.
Okay, weil
15.3. wäre. Ja, am 15.3. wäre halt ein Mittwoch gewesen. Das hätte gepasst, ne?
Komisch.
Aber
dann steht's
17.3. ist merkwürdig.
Naja, auf jeden Fall.
Wer da genau es weiß, wer es vielleicht live aufgenommen hat, die VHS-Kassette
auf VHS, genau.
Genau, der soll sich ja mal melden und uns da aufklären, wann es denn jetzt wirklich das erste Mal. Oder jemand, vielleicht sammelt ja auch jemand Fernsehzeitschriften oder sowas, gibt es ja auch.
Ja, mal gucken, wie prall die erste Szene ist. Genau, Thomas, übernehmen Sie.
Ja, wir sind im Gate Room mal wieder. Wir hören den typischen Alarm und Unscheduled Off-World Activation. Wir sehen auch nochmal einen kurzen Shot vom Gate selber, wie es angewählt wird. Das ist auch wieder interessant, weil diesmal wählt es. Also das ist auch mal so ein bisschen unstringent. Ne? Also ein Incoming Wormhole, normalerweise geht's dann, macht es irgendwie ein paar Geräusche und dann geht's an. Na, aber hier sieht es so aus, als würde es wählen. Und sie haben natürlich hier auch einen Filmfehler drin gehabt. Sie haben den Wählprozess genommen für irgendeinen Planeten, weil das letzte Symbol ist die Erde. Das kann nicht passen.
Nee,
selbst wenn es sich drehen würde, wenn ein Incoming Wormhole wäre, das stimmt nicht so ganz. Davis empfängt auf jeden Fall den Code von SG1 und Hammond dann so von wegen, den Code von SG1, wir hören dann auch direkt eine Radioübertragung von SG1, man wäre wohl unter Beschuss. Hammond befiehlt den Leutchen unten im Gate Room dann Aufstellung zu nehmen und hier aufzupassen, dass man keine Friendlies erwischt beim Feuern. Und es wird ein bisschen geballert, die Iris ist noch zu. Ja, und O'Neill meldet sich dann irgendwie nach ein paar Minuten. Also man hört immer noch über die Radioübertragung so ein bisschen Geplänkel da im Hintergrund und dann meldet er sich irgendwann und sagt: So, los, 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 ne, hier, mach das Gate auf, mach die Ports auf. Und dann wird die Iris aufgemacht. Interessant, ne? Man kommt dann durch. Es sind zuerst O'Neill, Daniel und Carter, die da reinkommen. Ein paar Staff Blasts kommen hinterher. Die treffen diesmal auch wieder die Scheibe. Diesmal zerspringt sie aber nicht, ne? Das hatten wir ja beim irgendwie
Genau.
zwischendurch schon
Ja,
mal nochmal gehabt, dass es dann so nur
da
noch Zucker
hatten sie
war oder
K-Class
so.
irgendwie beauftragt, um Geld zu sparen. Und jetzt haben sie wieder ordentliches von Iris 24 und vielleicht auch.
Genau. Geht auf jeden Fall diesmal nicht kaputt. Ja, Carter sagt dann auch hier, so ein Tiak ist direkt hinter uns und ne, es kommt ein Jaffa dann dadurch, wird dann auch abgeschossen, irgendwie so von wegen ballert auch irgendwie noch auf Tiak. Und ja, dass die Iris, also Quatsch, das Gate geht dann direkt zu, nachdem der feindliche Jaffar dann umgekommen ist und erschossen worden ist. Interessant hier auch, das ist auch wieder so ein typischer Filmfehler, den man hier öfter sieht. Normalerweise, ne, das Gate schließt sich ja nach Inaktivität, ne? Also, dass es dann direkt zugeht, nachdem der letzte Typ durch ist. Nein, also eigentlich nicht.
Alles automatisiert jetzt.
Ja, das, also bei dem Ausgehenden kann ich das ja noch bestätigen, ne, so von wegen, dann schaltet es einfach die Geräte ab, weil das mu dem muss ja Energie hinzugefügt werden. Das kann ja durchaus dann sein, ne, dass du dann einfach die Energie ausmachst und das dann entsprechend ausgeht, ne, das ist ja durchaus verständlich, aber beim Incoming Wormhole, wo es ja dann ja eigentlich, ja, ist eigentlich auch irgendwie mehr, wobei, ja, ein Incoming müsste vermutlich doch eigentlich. Zieht das Energie? Braucht das Energie? Ich habe keine Ahnung. Oder wird das von der anderen Seite gespeist? Man weiß es nicht.
Naja, aber eigentlich, ich erinnere mich jetzt an diese, die jetzt nichts damit zu tun hat, diese Episode, wo sie da in diesem Gefängnis unter der Erde, weißt du noch, waren, hier mit dieser
Ja.
Weltenzerstörung, wie
Ja,
sie komischer
Zerstörerin.
genannt wurde. Da war es ja auch so, also du musst schon eigentlich dem Gate, wenn du raus willst, also du musst dem Energie zuführen, die hatten
Nee,
ja
wenn du
das,
raus wählst. Ja, wenn du
genau,
raus wählst.
ja.
Es ging ja hier, aber es ist ja ein Incoming Wormhole.
Ach so, ob du dann auf der Seite, ach, das meinst du, ja, nee, das
Ja,
glaube ich nicht.
ne, dass du da einfach auch
Na,
noch irgendwie Energie
dann du bräuchst,
aus.
ja, weiß ich nicht, ob das da über, oder wird das durch das Wormhole übertragen, weil das, also es dreht sich ja trotzdem dann das Gate. Also da,
Ja,
irgendeine
ist
Energie
irgendwie.
muss ja da sein. Schreibt es uns, wenn ihr Wormloch-Physiker seid, bitte mal.
Ja.
Ja.
Ja, wir sehen auf jeden Fall Tiak, der da irgendwie mit weit aufgerissenen Augen noch steht und die Kamera bewegt sich und ja, Tiak fällt dann um. Wir sehen, dass seine Pouch irgendwie getroffen worden ist. Ne, also scheinbar von einem dieser Staff Blasts. Hier frage ich mich dann auch, wie ist denn das bitte passiert? Der feindliche Jaffar war hinter ihm. Also sie sind ja vor den Jaffar weggelaufen. Wenn er vorne auf Höhe der Brust, der Bauchtasche eine Wunde hat, müsste man schon durch sein Rückgrat geschossen haben, da wird Tiak hin. Ne, also.
So, also man sieht es ja gar nicht, ne? Man sieht dann nur das Ergebnis sozusagen, aber du hast recht, aber ja, das ist ein bisschen,
Also ist
ja.
es sehr, sehr merkwürdig. Eigentlich hätte er das in den Rücken kriegen müssen, ne? Also nicht von
Ja.
vorne. Also ist ja nicht so, als wäre er wild ballernd durch Stargate, weißt du,
Nee,
sich
nee.
ne, so. Hätte ja auch nichts gebracht, wenn er durchs Gate gekommen ist.
Nee,
Dann
ja.
knallt, ne, du kannst ja nicht durch einen
Genau.
Incoming Wormhole kannst ja nichts rausschicken. Das funktioniert ja
Aber
nicht.
immerhin ist es mal so, dass, weil sonst, wenn die irgendwie beschossen werden, da wird eigentlich dann niemand mehr getroffen, während das schon durch ist. Und jetzt ist es halt mal passiert. Ja.
Ja, ne, Matt-Team wird runter und Fraser kümmert sich dann um ihn und ja, kein Puls und sie fangen dann an, hier Herzmassage zu machen, Herzdruckmassage. Ein Milligramm Epi werden auch noch verabreicht. Und ja, ne, Opening Credits und wir wechseln in die Krankenstation. Tiag liegt da auf einem Bettchen, macht dann langsam auch die Augen auf und Fraser begrüßt ihn dann mit den Worten hier von wegen, du hast uns ganz schön Sorgen gemacht. Leck wohl nicht in seiner Absicht, sagt er ganz trocken. Ja, und sie erzählt so, ja, hier von wegen, ne, der Staff Blast hat direkt deine Pouch getroffen und ne, so von wegen. Na, wärst du ja jetzt nicht auf Tritonin und ja, dann wäre ich jetzt wohl tot, ne? So von wegen, das ist ja irgendwie ironisch. Ja, wäre er ja nicht, Ne? Also das ist auch eine falsche Aussage von Fraser. Der Symbiont ersetzt nur das Immunsystem. Ohne Symbiont versagt das dann und du kannst dann am kleinsten Schnupfen sterben. Ne? Aber er wäre dadurch nicht gestorben, nur weil Junior getroffen worden wäre. Ne? Also er hätte dann immer noch gelebt. Ne? Den hätte man dann in ein Sauerstoffzelt gepackt, in eine keimfreie Umgebung oder so. Das wäre jetzt zwar jetzt nicht das Angenehmste, aber leben würde er. Ne, so von wegen verletzt, klar, ne, das muss heilen, aber das ist eine falsche Aussage von Fraser. Da macht es irgendwie einen auf Dr. Warner in dieser Folge. Ja, er sei auf jeden Fall noch nicht über den Berg und ja, du musst hier noch viel mehr, also es muss noch deutlich weiter verheilen. Ne, das ist durch die Empty Pouch ist es durch und hat sogar dein Rückgrat irgendwie verletzt und ja, Gewebe drumherum. Ja, so also von wegen, normalerweise hätte der Symbiont jetzt irgendwie dich geheilt, das ist aber ne, nicht möglich. Du bist ja jetzt auf Tretonin, das Tretonin macht ja nur das Immunsystem. Und ja, Teal'c hat direkt die Hoffnung, so von wegen hier, der Jafar, der da mich verfolgt hat, ne, so von wegen, nee, nee, tut mir leid, der Symbiont, den er hatte, der ist auch bei beim Beschuss umgekommen, ne, den könnte man dafür nicht benutzen. Weil, ne, das wird ja wohl die Erklärung dafür sein, dass er sich nach dem Toten, nach dem Jafar erkundigt, ne? Weil
Genau.
ansonsten macht das ja
Ja,
irgendwie
anders macht es keinen
wenig
Sinn. Ja.
Sinn, ne? Ja, ne, ja, damit endet diese Szene auch und wir wechseln in Hammonds Büro.
Ja, Daniel und Sam stehen da schon am dessen Schreibtisch und Carter meint eben, dass O'Neill hier ihr Funkgerät versteckte und abseits unserer Position begann es dann zu senden und eben eine Ablenkung sozusagen. Ja, und die meisten Jaffa wären da wohl drauf reingefallen, hätten den Tempel verlassen, dann gab es halt eine Schießerei und sie konnten fliehen. Ja, und Hammond fragt nachher, ja, hier irgendwie konnten sie da feststellen, wem denn die Jaffa dienen. Und Daniel fügt hinzu, dass sie verschiedene Stirntätowierungen trugen, aber die meisten halt von Baal. Und Hammond ist ein bisschen überrascht und Daniel, naja, sein Imperium ist ja enorm schnell gewachsen, aber das ist ja nicht verwunderlich, ne? Da jetzt die gemeinsamen Streitkräfte der Systemnutz befehligt, wofür wir allerdings verantwortlich sind. Also das Imperium schlägt zurück. Hammond ja, fragt nochmal nach, obwohl das eigentlich. Ich finde, manchmal wird der Chef so viel so dumm verkauft. Ich meine, der kennt alle Missionen und alle Berichte wahrscheinlich noch mehr als SG-1, weil er halt auch die anderen SG-Teams auf dem Schirm hat. Manchmal ist es mir zu viel Nachgefrage. Aber okay, geschenkt, weil wir ihn gegen Anubis ins Spiel schickten? Wie so ein Praktikant. Und denn ja, das haben wir uns halt selber zu schreiben und Janet kommt nun hinzu und ja, wie geht's ihm? Denn fragt Hammond und laut ihr wird's noch eine längere Weilchen dauern, bis er wie gewohnt Tier gegen aktiv sein kann. Und sie hat wohl hier die Tritonin-Dosis erhöht, um deine Infektion zu verhindern. Und Carter fragt, ob wir dann da mal zu ihm können. Und das wird bestätigt. Das machen wir auch sogleich. Wir springen hinüber zur Krankenstation. Daniel ist schon da und sitzt dort. Und Tialk fragt, mein Sohn, wieso fragst du danach? Also wurde wohl von Daniel offscreen nach seinem Sohn gefragt. Und naja, ich dachte, du wolltest wissen, wolltest mal was anderes hören. Und alles wie immer, wie geht's dir? Und in der Tat. Ich musste vor kurzem an ihn denken, meint Daniel. Und Riak ist bei Pratak. Sie versuchen, rebellische Jaffa zu rekrutieren. Habe lange nichts mehr von ihm gehört und das war auch so verabredet. Ja, Daniel nickt dann und ja, sein Blick fällt auf Tialks Tablett, wo so vier von diesen bekannten, mittlerweile ja schon bekannten Wackelpuddings Puddingen stehen. Drei sind leer, einer ist noch voll, also diese grünen Dinger und ich glaube, Carter mochte die ja auch und O'Neill sowieso. Also es ist da ja wohl der ja essbare Nachtisch im SGC. Ja, nettes Detail. Tialk dann, ja, O'Neill, mir Götterspeise zu bringen, ist sein Versuch, mir Mitgefühl zu zeigen. Und Daniel meint, der hat ja so seine Eigenheiten. Aber Tialk, wie gesagt, ja, ist eigentlich auch unnötig, ne? Also, ich gebe mir selber die Schuld und Daniel, woran sollst du jetzt schuld sein? Naja, hier, ich bin zurückgefallen, ich hatte vor und Daniel, ja, uns Deckung zu geben. Er antwortet ihm dann nicht und ja, Daniel, so kannst du gar nicht fassen. T-Hulk. Und ich möchte allein sein, Daniel Jackson, sagt T-Hulk, dreht sich dann ein bisschen seinen Kopf weg und Daniel so, na schön, okay. Ja, ungewöhnlich und verlässt dann das Zimmer und dann hört Daniel auf einmal so eine Stimme, die schreit und sieht sich da ein paar Mal nochmal um, aber da ist jetzt niemand zu sehen und er schüttelt seinen Kopf und dampft ab. Wir tun selbiges und sind nun im Fitnessraum.
Genau, das haben wir auch noch nicht gesehen. Da ist irgendwie Carter und so von wegen Carter und Daniel, die da irgendwie Workout betreiben. Und Carter erzählt von irgendeinem Film, den sie geguckt hat. Von dem, was sie so beschreibt, wird das vermutlich Signs, die Zeichen von 2002 gewesen sein. Sie redet von irgendwie Wasser und irgendwelchen Wesen, die da Probleme mit haben. Und Daniel, also warum guckst du dir so einen Blödsinn denn überhaupt an? Also von wegen. So von wegen hier, glaubst du nicht, ne? Meinst du nicht, so von wegen vielleicht, ne, so Interesse halber, ob sie es vielleicht irgendwie mal richtig hinkriegen, so rein zufällig, ne, wie das mit den Außerirdischen so ist, ne? Also dass dann irgendwo vielleicht mal irgendwo Ultra auftauchen oder ähnliche Geschichten. Wobei, das haben wir ja schon gesehen, ne? So Wormhole Extreme, das gab es ja schon.
Das war aber
weniger,
schon, ja.
Weniger zufällig.
Ja.
Daniel scheint aber irgendwie abgelenkt zu sein und sie spricht ihn nochmal an und geht's dir gut? Und hast du dich schon mal so gefühlt, als hättest du irgendwie was komplett Wichtiges vergessen und sie erkundigt sich, wovon er denn überhaupt spreche. Ja, ne, so von wegen, er kann sich an alles vor dem Aufstieg erinnern, aber nichts von während dieser Zeit. Und irgendwas im Hinterkopf würde ihn da irgendwie immer noch stören, irgendwie, da wäre irgendwie was, ne, was er irgendwie nicht so greifen könnte. Und keine Ahnung, wir sehen, wie die Kamera schwenkt dann ein bisschen, wir sehen Tiag, der ist da nämlich auch zugange, der ist an so einem Barren und macht mit einer Physiotherapeutin dann Schritte, ne, hält sich rechts und links fest und versucht dann irgendwie zu laufen. Die Therapeutin wird gespielt von Sherry Graybolt, hat aber 21 Rollen nur und sonst jetzt auch überhaupt nichts Bekanntes dabei, also kein großer Name. Sie lobt ihn auf jeden Fall und Herr Tiag hängt sich da so wirklich rein, überstrapaziert sich auch und Daniel will ihm dann auch irgendwie helfen, als er dann da halb über der Reling hängt und wird dann aber irgendwie auch von Tiag weggescheucht und Daniel hört dann wieder diese Stimmen und macht wieder diesen abwesenden Eindruck und Carter kommt dann auch dazu und spricht immer an Daniel und wir wechseln auf jeden Fall die Szenerie. Vom schwitzigen Workout geht es hochoffiziell gedresst in den Kontrollraum. Carter sitzt am Computer, Daniel daneben und sie erklärt nochmal, hier im Computer würden alle technischen Abnormalitäten gespeichert. Sie bittet ihn dann nochmal hier so von wegen, wenn du mir irgendwie was sagen könntest, von welcher Mission wir hier reden, wäre das viel einfacher zu finden, was auch immer du da suchst. Und keine Ahnung, ja, so von wegen, wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht sitzen. Und glaubst du wirklich, dass die Antwort hier ist? Und es hätte irgendwas mit einem Incoming Wormhole zu tun, also er scheint sich da irgendwie genauer dran zu erinnern, was ihn da so beschäftigt im Hinterkopf. Und irgendwas müsste jetzt, ne, vielleicht triggert ihm irgendwas, wenn er irgendwas sieht hier in den Logs, so von wegen, aber ne, das ist auf jeden Fall noch nichts gefunden. Carter lässt ihn dann auch alleine und sagt, hier, da ist alles drin, was du brauchen könntest. Und Daniel setzt sich dann selber vor den Computer und fängt dann da an, um zu tippen. Und wir wechseln zurück ins Gym.
Tiag sehen wir da wieder, wie er trainiert. Und Janet ist dieses Mal auch dabei und meint, ja gut, also das war jetzt die letzte Untersuchung, die medizinische. Und ja, du kannst mehr Gewicht stemmen und ziehen, so rum, als jeder andere auf diesem Stützpunkt. Das verdankst du außerirdischer Technologie. Was für eine Technologie? Das ist ein bisschen komisch formuliert, ne? Oder?
Nein, das ist ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagt sie, im Englischen sagt sie, aid in technology, not with the standing. Ne? Also es gab ja auch diese Manschetten oder so, wo sie genau, übermäßig schnell und übermäßig stark waren. Also darauf möchte sie. Ne? Also wenn man mal abgesehen von ne, irgendwie Enhancement durch außerirdische Technologie, das meint sie damit.
Okay. Und ja, Teal'c steht da ohne zu antworten auf, setzt sich dann an so ein anderes Gerät und Janet Teal'c, du darfst wieder in den aktiven Dienst zurück. Ich bin noch nicht so weit und ja. Sie schaut da ein bisschen besorgt aus. Also so hat sie den krummeligen Wenigredner noch nicht gesehen. Und wir sehen nun den Kontrollraum. Da sitzt Daniel zusammen mit Davis vor dem Rechner. Und Davis ruft da was auf, aber Daniel schüttelt nur den Kopf. Und Jack kommt auch herein und noch nichts, wa? Ich habe mich auf die Berichte von Toraktivitäten, ausgehenden Wurmlöchern und unerlaubten Aktivierungen konzentriert. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, wonach ich suche, sagt Daniel. Vielleicht fällt es dir ein, wenn du aufhörst, darüber nachzudenken, sagt O'Neill. Daniel sieht ihn eher verzweifelt an und O'Neill zuckt nur mit der Schulter und meint, er könne doch mal eine Pause machen. Frazier hat gesagt, Teal'c braucht eine Aufmunterung und ich habe schon eine Stunde lang vor dem Spiegel geübt. Ja, bist du nicht zufrieden? Fragt Daniel und O'Neill, nicht wirklich. Daniel nickt dann und steht auf. Ja, dann stehen wir auch auf und sind wieder zurück in der Krankenstation, auf der Krankenstation. Teal'c sitzt auf dem Bett und da wird gerade seine Schusswunde am Rücken untersucht und ja, selbst an seinem Bauch ist da so eine Austrittswunde noch sichtbar. Und Jack und Daniel sitzen vor ihm. Teal'c sieht zu ihm und will da seine Augenbraue hochziehen und O'Neill verbietet es, aber bitte hier nicht die hochgezogene Augenbraue. Was beschäftigt dich denn, fragt Daniel. Und es beschäftigt dich schon vor deiner Verletzung. Ich glaube, wir wissen, was es ist. Und Teal'c, das ist kein Geheimnis. Ja, aber darüber müssen wir doch sprechen. Und Teal'c schaut ihn so ein bisschen schräg an. Okay, du musst nicht darüber sprechen, aber du würdest dich bestimmt besser fühlen. Und Teal'c gibt kein Laut vor sich. Und O'Neill, okay, vergiss den Kram, ja. Daniel nickt ein paar Mal und lehnt sich dann in seinem Stuhl zurück. O'Neill spricht jetzt als Vorgesetzte, ne? Ich bin dein kommandierender Offizier. Und Daniel zeigt hier mit seinem Daumen so auf Jack. Und ja, Teal'c dann, und du musst über den Gesundheitszustand deiner Teammitglieder informiert werden. Frazier hat gesagt, du kannst wieder antreten. Stimmt das? Und Teal'c, ich war nicht ehrlich dir gegenüber. Und O'Neill zieht jetzt die Teal'c-Augenbraue sozusagen hoch. Ach so? Es ist nicht akzeptabel. Alle Jafar-Kinder wissen es. Sie müssen es nicht lernen. Sie kommen mit dem Wissen auf die Welt. Das wird niemals toleriert. Und die, was? Na, keck, meint Teal'c. Und Jack schaut zu Daniel. Und Daniel schaut zu Jack, tot. Und dann schaut Daniel zu Teal'c, tot. Du meinst tot? Schwäche, sagt Teal'c. Wir benutzen diesen Begriff für beides. Wenn man schwach ist, kann man genauso gut tot sein. Du sprichst vom Tritonin? Anfangs habe ich geglaubt, es wäre eine Befreiung aller Jafar von den Ga'uld und der Abhängigkeit von Symbionten. Aber nachdem ich anfing, es einzunehmen, hat sich das alles geändert, sagt Teal'c. Und dass er sich eben seiner Fähigkeiten beraubt fühlt. Aber ich habe nichts gesagt und gehofft, meine Stärke würde noch nach einer Weile dann zurückkehren. Aber das ist sie nicht. Und ja, schön.
Ja, hier muss ich kurz einhaken. Das ist natürlich auch von der Story her ein totaler Fehler. Die Jafar sind nicht stark durch die Ga'uld. Also, ne, übernommene Menschen mit einem Ga'uld, die haben mehr Power, ne, aber so ist Junior ja nur, das ist ja, hallo bitte, das ist ja nur ein Gefäß.
Ja, und
ne, so von wegen, da ist ja, ne, Wasser drin und, ne, also da gibt's ja auch keinen direkten Weg, hatte Teal'c ja gesagt, ne, das gibt's ja unterbewusst, das war ja aber eine Lüge. Da gibt's auch keine direkte Kommunikation, keine direkte Verbindung, ne, der Symbiont ersetzt nur das Immunsystem, das tut das Tritonin aber auch. Genau, dementsprechend, ja. Das gibt dem Jafar nicht mehr Stärke. Also ein Jafar muss von sich aus einfach stark sein. Wie gesagt, ein Übernommener, das haben wir ja auch schon diverse Mal gesehen, so Kowalski oder sowas, ne?
Genau.
Die hatten ja dann wirklich unmenschliche Kräfte, die aber waren das dann, waren halt wirkliche Ga'uld. Ja. Ne? Also von wegen Menschen, die von Ga'uld übernommen werden. Ich glaube nicht, ne, das haben wir noch nie gehört, dass ein Jafar dadurch stärker wird, dass er überhaupt einen Symbionten in sich trägt. Also nee. Das ist irgendwie
Quatsch. Aber was ich mir vorstellen kann, dass das Tritonin irgendwann dann doch langzeitmäßig irgendeine bestimmte Auswirkung hat, die irgendwie, ja, ihn eher schwächer erscheinen lässt oder dass er, keine Ahnung, da noch nicht mit umgehen
vielleicht,
kann.
Vielleicht ist das auch eher was Psychologisches.
Ja, das also kann auch sein.
Das Ganze nämlich auch. Genau, so, Gott, ich habe Junior verloren, ja. Ich bin nur noch eine Albatros.
Jetzt muss ich hier immer sowas wie so ein Drogenabhängiger einnehmen oder so. So fühlt er sich ja, vielleicht, ja.
Keine Ahnung. Genau. Eher sowas. Also ich denke mal, das wird eher psychologisch sein, als dass das irgendwas mit seinem Junior zu tun hat.
Na gut, meint O'Neill. Vergib mir, O'Neill, ich hätte. Und O'Neill unterbricht. Ach hier, nee, alles hier, nichts zu vergeben, alles easy. Du bist immer noch doppelt so stark wie ich und hast 2 gesunde Knie. Ja, und Tirk dann, ja, dann ist, da, dann ist die Antwort auf deine Frage nein. Ich fühle mich nicht für den Einsatz fit genug. Alles klar, kann ich akzeptieren fürs Erste. Ja, Tirk nickt ihm zu und Jack steht auf, geht und Daniel folgt ihm. Ja, scheint aber irgendwie nicht so seiner Meinung zu sein. Jack wartet vor dem Zimmer auf Daniel und Daniel spricht ihn nochmal an, ne? Du warst irgendwie nicht so wirklich aufmunternd. Was hätte ich ihm denn sagen sollen? Naja, er hat sein Selbstvertrauen verloren. Du hättest, also du solltest es ihm doch zurückgeben. Wenn er wirklich das Vertrauen in sich verloren hat, kann ich es ihm wohl kaum zurückgeben. Und Daniel sieht das anders.
Das ist aber auch, ne, also von wegen, ne, O'Neill hat doch gesagt, dass er 2-mal so stark wäre wie jeder andere. Also wenn das jetzt nicht Pep-Talk ist, also
wahrscheinlich
was sollst du denn sonst
hat,
machen?
Hat
du hast die schönsten Augenbrauen, den schönsten Schlafzimmerblick oder was hätte er ihm jetzt noch sagen sollen?
Niemand zieht die Augenbraue so wie du hoch.
Da kriege ich immer Gefühle, wenn du das
tust. Ja, naja, und dann fügt Uni noch an, ja, wenn er halt nicht bereit ist, dann ist er nicht, ne, das muss er ja selber wissen und lässt Daniel quasi dort stehen und wir lassen diese Szene hier auch stehen und springen in dieser Folge zum ersten Mal in Tiaks Quartier hinüber.
Genau, dafür, dass er kein Kellnerieren machen kann, hat er da wieder ganz viele Kerzchen an. Ja, vielleicht romantiklich, vielleicht, keine Ahnung was, vielleicht will er sich romantisch ein Eis reinziehen. Ist ja nicht so wie Daniel, da würde man erwarten, dass er dann irgendwie Damenbesuch erwartet. Und ja, Daniel sitzt auf jeden Fall neben ihm und ja, Tiak berichtet ja, ohne den Symbionten ist Kenorem auch irgendwie eigentlich überflüssig, sagt er, ne, er hätte da das jetzt auch völlig aufgegeben. Und ja, Daniel sagt dann also von wegen, ja, ne, aber ja, keine Ahnung, ne, es könnte ja irgendwie, ne, selbst wenn du es nicht brauchst, ne, das ist ja doch irgendwie entspannend, ne, Meditation erwähnt er dann, REM-Schlafen oder sowas in der Richtung. Und ja, so von wegen und Tirk dann. Also Daniel, wenn du hier wirklich Interesse daran hast, Kenorem zu machen, da gibt es irgendwie, also so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und Daniel, ja, was wenn das? Ruhe! Und dann werden verstummen so beide und wir kriegen einen Flashback zu sehen, also Daniel meditiert da wirklich und schafft das scheinbar ja dann auch, ne, und seine Gedanken wandern und dann hat er plötzlich irgendwie einen Flashback und ja, man hört irgendwie Schreie, nein Meister, nein und ja, ne, so von wegen ne, Prison Labor Camp sieht er dann, so von wegen ne, Jafar, die, also Gefangene Jafar wohl, die da hart arbeiten, die ne, andere bewachen sie und schlagen sie und quälen sie. Wir sehen ein Schiff am Himmel, das in irgendeiner Aufhängung hängt, also einen Hattak. Und wir sehen Bratak und Raik, und, ne, die da auch arbeiten. Und Raik, der dann auf seine Knie geht, nachdem er einen Peitschenschlag abgerichtet und ja, ne, Bratak mischt sich dann, ja, hier, lass ihn doch in Ruhe. Und dann kommt so ein blonder Jafar daher, wird gespielt von, also das ist der Anführer, das sehen wir später auch nochmal, wird gespielt von David Richmond Peck, einmal Battlestar, einmal SGA, einmal Eureka, zweimal Fringe, Georgie Sutton in Wie die Besucher, Boardmember in Planet der Affen Prevolution. Und aber wirklich, der hat viel gemacht, 105 Rollen, der Rest aber mir völlig unbekannt oder nicht der Erwähnung wert. Und ja, nur so von wegen Bratta kriegt dann auf jeden Fall jetzt die Peitsche ab und nein, Meister, nein, brüllt Raik. Und ja, der Flashback oder die Vision geht und wir sehen in der Infirmary, ne, Daniel, der da sitzt, mit Augen offen und ja, so von wegen und so von wegen Tiak dann irgendwie Raik und ja, ich habe ihn gesehen und Bratak und ich glaube, sie sind in Gefahr und ja, hast du von dem Angriff auf Kreshta erzählt? Ja, nee, ne, Meeting der Jaffa Rebel Tribes, ne, hab den Report gelesen und 6 Krieger wurden abgeschlachtet, Bratak und du haben überlebt und Ja, ne, ihr habt nur überlebt, weil du deinen Symbiont mit ihm geteilt hast. Und ja, da wäre noch was, was er nicht in seinen Report gepackt hätte, sagte Tiag. Er hätte geträumt, als er da lag. Und ja, so von wegen, er hat von Daniel geträumt. Ne, so von wegen, und, ja, ich bin dir erschienen. Ja, und so von wegen, du hast bis dann irgendwie auch, nachdem wir ein bisschen erholt waren, mir nochmal erschienen. Und dann wusste ich, dass du auf uns aufgepasst hast über 3 Tage. Und ja, deshalb bin ich dir ewig dankbar, Daniel Jackson. Und ja, ich glaube dir auch hier, was Ryak angeht. Und im Briefingraum sehen wir dann Daniel, der überrascht wirkt. Und ihr glaubt mir auch. Und ja, ne, so von wegen. So von wegen, Hammond, dann so von wegen, ich habe schon andere Sachen gehört, ja, während ich in diesem Stuhl hier sitze. Und ja, ne, wenn das hier irgendwie passiert ist, sagt Carter, bevor du deine menschliche Form wieder angenommen hast, dann könnte der Vorrat, den Bratak hatte, von Tritonin bis heute irgendwie fast schon aufgebraucht sein. Wobei, das waren jetzt ewigen 3 Tage Folgen. Ne? Das passiert ja nicht, ne, jeden Tag irgendwie was.
Nee,
Also,
also.
dass das. Ich weiß jetzt nicht. Also, ne, entweder ist in so einer Tritonin-Packung halt viel, viel drin, was dann ewig in 3 Tagen oder Wochen lang hilft, ne? Oder das ist einfach Quark. Also, ne, ist irgendwie merkwürdig. Und ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwas tun, sagt Tiag. Und ja, von wegen hier, Tiag, Daniel, du hast auch in den Gate Records reingeschaut, sagt Carter. So von wegen, vielleicht wolltest du, hat bist auf der Suche nach einer Location gewesen. Ja, nee, hättest du sich nochmal angeschaut, ne, nichts gefunden. Und Tiag wird dann auch gefragt, so wie Tiag hier, der Planeten, den Daniel da beschrieben hat. Sagt dir das was? Und hey, ne, keine Ahnung. Ihr könnt einen Ragnar mal fragen und man sollte nach ihm schicken. Hammond bestätigt das und Carter macht sich dann auf die Socken, um Ragnar zu kontaktieren und wir wechseln auf diesem Planeten in dieses Arbeitslager.
Da sieht man noch darüber sozusagen am Horizont ein Mutterschiff, was Daniel auch in seiner Vision schon sah. Und da fliegt ein Gleiter heraus und über die arbeitenden Jaffar da. Ja, und also die Mine sieht ein bisschen so aus wie so ein Krater im Erdboden. Und vereinzelt stehen dort Zelte herum. Nass und matschig. Nicht so eine tolle Szenerie vielleicht. Ja, dann laufen da Patrouillen rum, etc. pp. Und wir sehen Bratak und Riak beim Abbau von so Rohmaterial und die sehen sehr erschöpft und müde aus. Und die Kleidung ist natürlich dreckig und auch teilweise zerrissen. Und Riak stellt auch fest, dass Bratak täglich schwächer wird. Und Bratak sagt aber hier, ach komm, mach dir mal hier nicht so viel Sorgen um mich, Riak, erledige deine Arbeit. Und ja, das passiert auch. Jetzt kommt wieder der blonde Jaffar ins Bild. Da sieht man so eine kleine andere Gruppe, die versucht da irgendwie verzweifelt so eine Bahre mit Steinen zu bewegen, aber die sind wohl zu schwach und der wird hier nur als BJ abgekürzt, der blonde Jaffar. Akek, Hashak, Yaduru. Und die vier werden dann von den Jaffar-Wachen von ihrer Arbeit losgerissen, an einen Platz geführt, wo und da steht da nichts rum und sie werden dann in eine Reihe aufgestellt und der Blond Jafar meint auch hier, wenn ihr nicht arbeitet, werdet ihr getötet. Diese da arbeiten nicht hart genug und also soll wohl ein Exempel statuiert werden. Und Riak zu Bratak hier, es scheint keine Rettung zu geben. Dein Vorrat an Tritonin geht zu Ende und ja, Riak, Kreka, meint der Blonde, ich sage jetzt einfach immer der Blonde. Die andere Jafar-Wache richten ihre Stabwaffen dann auf die 4 Arbeiter und ja, Riak wird. Wir tun doch mal, na, wir werden kaum diese erforderte Leistung bringen können und sie werden uns alle hinrichten. Und Plondi meint, Kree, die Stabwaffen werden aktiviert und in dem Moment wird einer von den Arbeitern dann von Angst gepackt und er will dann fliehen und Keltak! Die Wache schmeißt ihm seine Stabwaffe zu dem Plondi und er feuert die Stabwaffe in den Rücken, ja, des Flüchtlings und der geht dann zu Boden und bleibt da in einer Pfütze liegen. Und Bratak mahnt nochmal an, hier, hab Vertrauen, ich werde meinen Tritonin rationieren, bis wir gerettet sind. Blondie gibt die Stabwaffe der Wache zurück und dreht sich zu den anderen Arbeitern um. Keck! Auf seinen Befehl hin werden die restlichen 3 Jaffar dann erschossen und Riak schaut weg und Bratak schluckt die Szenerie herunter. Schollwack! Und dann noch hier der Blondie. Die Wachen verschwinden und der Erschossene in der Pfütze wird da einfach so liegen gelassen und die anderen arbeiten dann wieder. Wir springen wieder zurück ins Stargate Center, diesmal in Daniels Büro. Der zeigt dort den mittlerweile angekommenen Ragnar eine ja, ungefähre Skizze des Ortes, die er praktisch in seiner Vision sah. Und Tirk sitzt da bei ihnen auch am Tisch und Daniel fragt mal nach, ob er da irgendwas kennt hier. Ne? Planet, zwei Monde, eine Naquada-Raffinerie in der Nähe eines Anti-Schwerkraft-Docks, in dem ein Mutterschiff gebaut wird. Ragnar, ich kenne den Planeten, den du beschreibst. Erebus. Wobei, ist mir jetzt eigentlich alles aufgefallen, ist eigentlich interessant, dass dieses Schiff normalerweise, also, das heißt, also, man wurde so, wurde es uns gelehrt in Star Trek, so Schiffe, die wären entweder im Weltall an so Werftdingern gebaut oder man baut die halt auf der Erde, aber das ist ja praktisch so ein Zwischending, oder? Das ist ja eigentlich, weil so hoch sieht es gar nicht aus, wie das Mutterschiff ist, finde ich jedenfalls. Weil es ist ja kein kleiner Punkt am Himmel, es ist ja ein riesig, also es ist, finde ich, eine komische Zwischenstation vielleicht von der Höhe, wie es gebaut wird. Also ungewöhnlich auf jeden Fall, aber vielleicht machen die das so. Genau, also den Planet kennt er hier, Erebus heißt er und Daniel fügt es nochmal für uns aus. Ne? Das ist nach der griechischen Mythologie der Ort, wo die verdammten Seelen hingehen, wenn sie tot sind. Und Ragnar findet den Namen dann passend. Der Planet wird für den Bau von Hattak-Schiffen und den Abbau von Naquada benutzt. Für die Arbeiten werden da Jaffa-Sträflinge eingesetzt, weil nur sie die Hitze der giftigen Gase, der Hochöfen, die durch unterirdische Vulkansysteme gespeist werden, aushalten. Doch irgendwann gehen sie halt auch zugrunde. Tirk hat da wohl auch schon mal von gehört. Jaffa-Kriegsgefangene landen dort, die sich gegen ihre Gur-Ult-Herren auflehnten und sich dort eben, müssen sich dort zu Tode schuften. Daniel findet, das ist ein super Ort für die Rekrutierung von Rebellen, aber da muss da irgendwie doch was schiefgelaufen sein anscheinend. Und Ragnar fügt an, dass eben der Planet letztens erst von Baal eingenommen wurde. Ja, und Tirk, Pratak und Triak waren dort, als Baals Truppen erschienen, saßen sie in der Falle und Ragnar wenig optimistisch. Ja, dann sind sie verloren. Und Daniel, wieso? Na, das Sternentor auf Erebus ist unbrauchbar. Und warum das denn? Fragt Tirk. Ein enormes Kraftfeld blockiert das Erebus-Sternentor. Angriffe oder Rettungsaktionen sind unmöglich. Und Daniel, ja, irgendwer muss doch da durchkommen. Und Ragnar glaubt, dass da irgendein Signal, ein spezielles, notwendig ist, um dieses besagte Kraftfeld abzuschalten, aber man habe keine Ahnung, was das eben für ein Signal jetzt speziell sei. Ja, und oh Wunder, wir sehen nun eine Vision. Jaffa werden vor dem Sternentor von Z-Waffen niedergeschossen und Pratak meint jetzt, also wohl einen Angriff, und mit ein paar Rebellen zieht er da los und nimmt den einzigen Jaffa, der jetzt noch bei Bewusstsein ist, so ein kleines Objekt aus der Armanschette, so Fernbedienung, würde ich sagen, sieht es aus. Und Pratak wählt da die Koordinaten an. Eben das Wurmloch etabliert sich und ist eben von diesem Kraftfeld, was eben angesprochen wurde, umgeben. Und mit dieser Fernbedienung ja, deaktiviert er es dann. Und in dem Moment, in dem sie da abdampfen wollen durchs Gate, werden sie aber umzingelt und er versteckt dann das Gerät noch. Ja, und als sie abgeführt werden, sehen wir Daniel mit seinem braunen Gewand und der Käppi, der Kapuze, und der schaut sich das interessiert an und die Vision endet dann und schnell springt Daniel auf und verschwindet. Tirk und Ragnar folgen ihm dann durch die Gänge des Stargate-Centers und wir finden uns dann wieder im Kontrollraum.
Hier ist das deutsche Transkript wohl ein bisschen unschön oder unpräzise. Bratak versteckt das Ding nicht. Das sieht man im Film, das sieht man auch. Der hat dieses Gerät, mit dem Gerät hat er ja das Schutzschild abgeschaltet. Nachdem sie gefangen genommen sind, dann bedient er das heimlich nochmal.
Ja, stimmt. Ja.
Ne, das ist ja dann auch der Knackpunkt, der gleich kommt. Ne? Also hier sieht man das, worauf es gleich hinausläuft. In Daniels Office, Daniel macht sich auf die Socken nach seiner Vision und Tirk irgendwie hintendrein und im Kontrollraum kommen sie dann an und ja, Daniel berichtet dann Carter, ich war da und ich habe das alles mit angesehen, insofern ich konnte nicht eingreifen und es muss doch hier sein, ne? Carter scrollt immer noch durch die Sachen, so von wegen immer eine Minute und so von wegen, ja, ne, so von wegen, er hat nämlich auch jetzt mitgekriegt, ne, da hier, jetzt ist die Erklärung. So fing er hat mitgekriegt, die Gate-Adresse, ja, und das war gar nicht die Erde, es war die Alpha-Site. Und jetzt checken sie die Logs der Alpha-Site und Ja, dann findet man auch den Eintrag, ne, so von wegen, Carter sagt dann auch, so von wegen, Coded Energy Signal was received. Und 3 Monate zuvor. Und das ist jetzt, ne, hier hören wir es, es ist 3 Monate her, dass das passiert ist. Also das deckt sich mit Daniels Rückverwandlung, dass da einige Zeit vergangen ist. Also scheint Tretonin scheinbar wirklich so potent zu sein, dass selbst der kleinste Vorrat kann ja nichts Großes sein, sonst hätten die, die werden ja bestimmt gefilzt, ne? Also bevor sie
Bestimmt,
dann
ja.
so ein Labor Camp gesteckt werden. Also das muss was Kleines sein, sehen wir später auch noch. Ja, ne, muss auf jeden Fall sehr, sehr ja, powerful sein, sodass dann kleinste Mengen da reichen. Und ja, Daniel meint dann so, ja, dieses Signal, das muss der Code sein, um das Schild abzuschalten. Er hätte Bratak das ja auch nochmal abschicken sehen, ne, als er, ne, das ist ja die Szene, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und ja, ne, Carter sagt dann, ja, sie könnte diese Energiesignatur durchaus synthetisieren. Muss ja einfach nur nochmal abspielen, ne? Also so von wegen. Ja, und Daniel sagt er so von wegen, ja, er kann auf jeden Fall Intel geben darüber, wie es denn da vor Ort aussieht. Und ja, wir wechseln in den Gate Room. Teal'c hat seine Jaffa Armor wieder an. Neben ihm steht Ragnor, der hat seine natürlich auch an. Und ja, ne, er ist immer noch irgendwie von Selbstzweifeln geplagt und sagt das auch O'Neill so von wegen, ja, ich glaube, ich bin hier irgendwie nur eine Belastung für euch. Und das sagt er und hier dann ganz trocken. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja, wenn ich nicht überlebe, also Tiag ist immer noch nicht von seiner Stärke überzeugt, wenn ich nicht überlebe, dann kümmert euch doch bitte um Bryak. Und nee, nee, da so weit wird es nicht kommen, beruhigt ihn O'Neill. Tiag nickt. Und ja, ne, alright, let's do that. Carter schickt das Signal. Interessanterweise, ja genau, Ragnor nimmt dann eine von diesen Goa'uld-Granaten und schmeißt sie durch das geöffnete Gate. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie das Gate aufgeht. Wir sehen da ein paar Wächter vor. Wir sehen, wie das Schild aufklappt, also wie das Schild ausgeht. Und dann kommt die Granate geflogen und haut sie alle um. Interessanterweise sind die Jaffar alle, ne, das Gate geht auf. Da stehen sie noch erst da, ne, und gucken. Erst nachdem das Schutzschild ausgeht, ziehen sie ihre Waffen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, insoweit ja jemand, der den Schutzschild ausschaltet, wird wohl autorisiert sein. Also ich hätte
Ach so,
eher
ja.
angenommen, so von wegen, genau andersrum. Das
Andersrum.
Gate geht, das Gate wird angewählt, man zieht seine Waffen und nachdem das Schild dann runtergeht, weiß man, da kommt jemand, der autorisiert ist und dann nehme ich sie runter. Aber so rum macht das irgendwie wenig Sinn.
Ja, das stimmt.
Na, also, ho, jetzt wissen wir, es kommt autorisierter Besuch. Also hätten sie das jetzt in der Ehrenbezeugung wie hochgehalten, weil sie annehmen, da kommt jetzt irgendein hochgestellter Fuzzi. Das wäre ja noch was anderes. Ne? Aber nein, sie zielen dann aufs Gate. Ich denke, ey, ich glaube nicht, dass wenn da jetzt ein Goa'uld durchkäme oder Ba'al oder wer auch immer, ne, und dann Jaffar auf ihn zielen, der wäre vermutlich not amused. Naja, egal. Ja, wir sind auf diesem Erebus, an diesem Erebus Stargate. Wir sehen SG, nicht nur SG-1, sondern auch SG-3 ist dabei. Und ja, die Jaffar liegen da bewusstlos auf dem Boden. Hier gibt es einen kleinen Filmfehler. Einer der Jaffar bewegt sich nämlich noch. Ja, man müsste auf jeden Fall einen Perimeter hier anlegen und würde SG-3 übernehmen. Und wir sehen dann einen kurzen Shot im Labor Camp. Business as usual, die Jaffa, also die normalen Jaffa, also die Baal Jaffa quälen die anderen Jaffa und Bratak ja, versucht sich irgendwie hier Tretonin zu spritzen, aber das Ding ist wohl leer. Und ja, Ryuk macht sich, ja, eigentlich ist das so, es könnte auch so viel Sand sein. Ne? Er sagt das so wie, du kannst nichts einteilen, was du nicht hast. Und ach, wenn er das noch nicht gesehen hätte, sagt dann Bratak und ja, na, ne, ich hab's aber gesehen. Jetzt erzähl mir die Wahrheit. Ja, Tritonin ist alle und ne, dann wirst du sterben. So von wegen hier. Ne, ja, das ist alles, war alles für nichts. Nee, nee, wir müssen überleben. Und ja, aber wie lange wirst du überleben ohne Tritonin? Und ja, Ratak ist da irgendwie optimistisch und sagt, so lange wie ich muss. Kurze Szene über einem Hügel. Man sieht da SG-Teams, die da über den Hügel schauen. Und ja, O'Neill fordert einen Penhall auf, ein Scharfschützengewehr ihm zu geben. Ne, da ist ja auch ein einen Oculus, ein Fernglas drauf. Panhole wird gespielt von Nicholas Burridge, Stuntman eigentlich, hat zum Beispiel gespielt in 7 Days, in Riddick, in Battlestar, in SGA, in X-Men, in Watchmen, im A-Team-Film, in Supernatural, in Fringe, Man in the High Castle, also ne, ist aber wie gesagt eher Stuntman. Hat man somit eigentlich dementsprechend vermutlich noch nie irgendwie wissentlich wahrgenommen. Ja, er schaut dann da durch. Hier an der Stelle sagt die IMDb, dieser Name Penhall könnte eine Anspielung auf Peter DeLuises Rolle in 21st Jump Street gewesen sein.
Genau, ja. Da hieß er Officer Doug Penhall, ja.
Ja. Ja, Carter schaut jetzt auch durch irgendwie Fernglas und sehen auf jeden Fall keine Anzeichen von Bratak. Aber dann sieht man Ryak und der läuft da unten rum, läuft in ein Zelt rein. Und ja, Tiak schlägt dann vor, man könnte irgendwie einen der Wächter ausschalten, sodass man da einen Blindspot schaffen würde. Und ja, Infiltration wäre die beste Option. Stößt dann nochmal nach. Und ja, okay, in einer Stunde wird es dunkel, sagt O'Neill. So von wegen. Ist auch geil. Woher weiß er das? Also Daniel war ja da, aber weiß er jetzt auch von, ne, wie lange ist da der Tag? Oder keine Ahnung. Ne?
Ja.
Man weiß es nicht.
Ja,
ist auf jeden Fall egal. Ja, man soll sich bis dahin auf jeden Fall gemütlich machen. Und wir wechseln jetzt die Tageszeit. Es ist jetzt Nacht und es geht weiter auf diesem Hügel.
Jack und Daniel schauen sich an. In dem Moment wird da unten im Lager eine Wache mit einer Z beschossen. Ja, Sam versteckt sich dann und meint, los, während sie da die Stellung hält, machen sich Tiak und Ragnar auf dem Weg eben zum Zelt, in dem Ryak verschwand, und Jack verfolgt den Weg eben durch sein Fernglas da. Ja, und sie gelangen da ohne Zwischenfälle irgendwie hin, wo sie sich da verstecken können. Und O'Neill überfunkt dann, ja, hier, okay, sie sind drin. Ja, Blondie macht dann noch eine Runde durchs Lager und brüllt irgendwie etwas. Und O'Neill, ja, komm schon, schaut dann zu Daniel an, was soll das? Und Daniel, er beschimpft diesen einen Krieger. Du tust, was Baal sagt, halt's Maul. Und O'Neill so, halt's Maul, ja, frei übersetzt. Du bist vergiftet, verflucht durch die Tränen, durch die Träger von Hörnern, du Schlappschwanz. Und ihr, ja, oh Mann, was für ein Pullaffe. Ja, Blondie geht auf das Zelt zu, wo Tiak und Ragnar eben waren. Und O'Neill, verdammt, ne, also glaubt, da werden die gleich entdeckt. Und Carter glaubt das auch. Und O'Neill, na, Sekunde noch. Blondie geht dann an den vorbei zu einem anderen Jaffa-Wache. Und Tiak und Ragnar nutzen dann praktisch diese Chance. Ja, und setzen ihren Weg da fort, schleichen umher. Wir gehen nun in ein Zelt hinein. Und da sehen wir Bratak, der da mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegt. Und ja, da kommen jetzt auch Tiak und Ragnar hinzu und es wird sich begrüßt. Vater, hier, tut mir leid. Master Bratak hat gesagt, du würdest kommen, aber ja, ich habe es halt nicht geglaubt. Und Tiak fragt nach dem Wertenbefinden von Bratak und Ryak meint, er lebt zwar noch, aber wohl nicht mehr lange. Tiak dann zu Bratak, Tek Mate, und Bratak zurück, recht schwach, alter Freund Ragnar, der dann Tek Mate auch erwidert. Und Tiak holt dann eine Ampulle Tritonin heraus. Also hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist recht klein. Ja, und Tiak meint, das sei jetzt genug für uns beide. Ja, er spritzt dann Bratak einen Teil davon. Und Ryak merkt an, dass man sich hier unmöglich verstecken könne. Und es würde eh zu lang dauern, bis wir stark genug seien, um fortlaufen zu können. Und Tiak ist da aber pragmatisch. Ne, dann werden wir ihn halt tragen. Ja. Wir sind gekommen, um dich und Bratak hier wegzubringen, sagt Ragnar, und Ryak zeigt da auf die anderen vielen Leute im Zelt. Ja, was ist denn jetzt mit denen? Ja, mit all den anderen. Und Ragnar, naja, das sind zu viele. Ryak, ja, sie können kämpfen und werden sterben, sagt Tiak. Und Ryak, ja, naja, wenn sie hier bleiben, sterben sie ja auch. Ja, dann noch eine Miniszene. Jack beobachtet das Lager eben von oberhalb und sieht, wie ein Sklave zu Blondie läuft und ihm was steckt, und das ist natürlich sehr ungünstig, und O'Neill gibt es auch gleich weiter. Tiak, ihr wurdet verraten, kommt da raus, na los, macht schon. Ja, dann sieht man wieder das Zelt, und bevor da überhaupt eine Reaktion stattfinden kann, kommen schon Wachen herein und Blondie himself und der meint dann Kreschak und in Fesseln werden Ragnar und Tyr dann so nach außen geführt, nach draußen geführt. Die Soldaten legen ihre Waffen an und Uli meint, noch nicht feuern, noch nicht feuern. Sam beobachtet dann von ihrem Versteck aus das Geschehen und aus ihrem Zelt hören Riak und Pratak dann diese Peitschenhiebe, die Tyrk und Ragnar wohl gelten. Wir sehen es aber nicht. Riak schließt seine Augen. Sam weiß auch nicht, was sie jetzt konkret machen soll. Sir und Uli, ja, Position halten. Sie schließt ebenfalls dann kurz mal die Augen und ja, Daniel fragt mal nach, ne? Also wir sollen jetzt hier nur sitzen oder wie oder was? Und O'Neill angespannt, ja, wir bleiben jetzt hier sitzen, bis uns einfällt, wie wir da reinkommen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall geht's nun weiter, aber wir springen zum nächsten Tag.
Genau, wir sind wieder in diesem Zelt. Tyrk wird dann reingeschleppt und Riak und Pratak zu Pratak und Riak wird dann auf den Boden geschmissen. Die anderen kümmern sich dann um ihn und Tyrk dann irgendwie, Riak, you're still alive. Das ist irgendwie vermutlich ein Textfehler, oder? Warum sollte jetzt Riak irgendwie tot sein? Also, ne, es müsste eigentlich Riak sein, der zu Tyrk sagt, Father, you're still alive, oder ja, Pratak zu Tyrk.
Falsch rum.
Ja, aber okay, ne, dann kommt dann Yes, Father, das macht aber keinen Sinn. Also das ist irgendwie merkwürdig. Warum ist Tyrk jetzt überrascht, dass Riak am Leben ist? Dem wird ja nichts angetan. Also das ist ja irgendwie Quark. Ja, ne, Tyrk hat aber auf jeden Fall andere Sorgen als seine eigene Gesundheit. Wie geht's im Bratak? Ja, das Tretonin hätte ein bisschen was geholfen, aber was mit dir? Kannst du laufen? Nee, glaube ich nicht. Und ja, das, du musst aber. Ne, Leute, die nicht arbeiten, werden getötet und ja, hier, habt Vertrauen, Riak, Ragnar und ich sind da nicht allein gekommen. Ne, Rescue is underway und auf der Ridge wieder, die Carter sagt dann, hier, Search Patrol ist gerade los Richtung Stargate und ja, die glauben wohl nicht, dass Tyrk und Ragnar alleine arbeiten und das ist alles meine Schuld, sagte Daniel, ja, wie das denn? Und ja, ich hätte was getan haben, ich hätte was tun können, als ich, ne, ich habe die Chance vertan, ne, als ich noch Power hatte und ja, nee, das kennen wir doch schon, sagt O'Neill, das hätte doch so nicht funktioniert. Time for Plan B. Oh, wir haben Plan B und nee, aber es ist Zeit für einen und ja, wir können hier nicht alle Guards ausschalten, ne, dafür sind wir zu wenige, wir brauchen eine Ablenkung und Granaten und ja, größer Claymores, sagt, also Minen, Carter. Und nein, und jetzt Blick fällt dann auf das große Mutterschiff, das dann da oben schwebt und sagt, viel größer. Dann sehen wir auf einem geholten Mutterschiff, also dem besagten vermutlich, Carter und Daniel, die mit Transporterring da oben ankommen. Wobei ich mich dann auch frage, wie sind sie denn da hochgekommen? Diese Transporterringe werden A, entweder am Gate sein, da haben wir doch gerade gehört, da ist jetzt ein Trupp hingegangen. Ne, also das wird eher unwahrscheinlich sein. Oder B, in diesem Lager. Und das haben sie ja gerade gesagt, da käme man nicht einfach so rein. Haben die einen Taschentransporter irgendwie, so einen zum Ausschneiden aus dem Yps-Heft? Ich, keine Ahnung.
Ein unsichtbaren Entdeckt. Wie sind die jetzt hochgekommen? Naja, aber die hatten, ja, manchmal entdecken die, keine Ahnung. Das ist ein bisschen, ja.
Also das ist irgendwie ein bisschen strange. Ne? Also entweder ist das Gate bewacht oder das Lager zu schwer bewacht oder halt nicht. Ne? Das ist... Na egal. Unten wieder, O'Neill befehlt dann hier Target TRP-1 und im Labor Camp ist im Zelt wieder, sagt dann Ragnar über Pratak, ne, seine Stärke nimmt zu und Tyrk findet das gut. Ne, so wegen Riak und du, Ragnar, müssen hier mal ein bisschen Mundpropaganda betreiben, wenn wir uns befreien wollen. Dann müssen die anderen auch bereit sein zu kämpfen. Wobei das ja jetzt auch. Also, wir wurden ja vorhin, der O'Neill hat sich ja per Radio gemeldet und hat gesagt, so von wegen, you have been made. Also, ihr wurdet verraten. Also, jetzt rumzulaufen und jedem erzählen zu wollen, hey, es gibt gleich einen Aufstand, ist vielleicht, wenn man weiß, da gibt es
mindestens
einen Verräter. Das ja. Das ist irgendwie.
Weil es laufen ja auch verschieden viele Personen da rum und flüstern irgendwie was und das fällt sofort irgendwie auf, finde ich. Aber
ja, das ist auch. Ja, Riak dann hier. Woher sollen wir wissen, wann es dann soweit ist? Das werdet ihr schon wissen, sagt Ragnar, und Tyrion bestätigt das auch. Und Ragnar dann zu seinem Vater nochmal: Hier kannst du fragen, nee, ich bin nicht Manager, vor dich einst war. Und Ragnar: Nein! Ach, Ragnar, nein, du bist Dirk, du bist ein großer Krieger und ich bin schwach. Bitte, Vater, Ragnar, nee, egal was, du musst überleben. So von wegen, oder ich bin hier für nichts vorbeigekommen. Geh jetzt. Und ja, im Goa'uld-Mutterschiff sehen wir Carter und Daniel, die da C4 anbringen. Und Carter erzählt nachher: Hier, wenn das Panel hier in die Luft fliegt, dann wird die ganze Anti-Gravity-Plattform abschalten. Ist ja auch interessant, das ist scheinbar die Steuerung vom Anti-Gravi. Also, das ist auch irgendwie merkwürdig, dass diese Antigravitationsplattform keine eigene Steuerung hat, sondern dass die Steuerung für die Antigravitationsplattform, was das Raumschiff hält, im Raumschiff ist. Das ist auch irgendwie ein bisschen strange. Aber okay, wir wechseln zurück ins Labor Camp und ja, Bratak und Tiak unterhalten sich ein bisschen. Ja, es ist schwer für uns beide und ach, dir geht's doch jetzt schon besser, sagt dann Tiak. Na, du wirst mich nicht so schnell los, ne? Ich werde bereit sein, wenn die Zeit soweit ist. Und ich auch, sagt Tiak. Na, bin ich mir nicht ganz so sicher, das Tretonin hat irgendwie scheinbar dein Gehirn betroffen. Ich so, wieso sagst du sowas? Ja. So von wegen, du hast vergessen, dass die wahre Stärke eines Kriegers aus seinem Herzen und seinem Mind kommt. Ne? Du hattest immer eine Physical Advantage über mich, aber du hast kein einziges Sparring-Match gegen mich gewonnen. Ne? Und Tiag lacht dann und sagt dann: Hier, ich habe dich immer gewinnen lassen, alter Mann. Und Bata grinst dann auch: Besser, viel besser. Und im Mutterschiff, ganz kurze Miniszene: Carter und Daniel gehen jetzt wieder zurück zu den Ringen, aber da sind ein paar Jafar mittlerweile aufgetaucht, die das Ding jetzt bewachen. Und Carter sagt dann auch: This could be a problem. Wobei ich mir dann auch denke: Hallo, die stehen in einem Gang. Also schmeiße ich eine Granate, sind die alle tot und fertig. Keine Ahnung, wo das Problem ist, aber egal. Wir wechseln zurück, auf jeden Fall auf den Planeten, in das Arbeitslager.
Riak und Ragnor gehen da herum und übermitteln eben diese Nachricht, ne? Kampfbereit halten. Hier steht so unauffällig wie nötig, aber also es ist halt irgendwie nicht unauffällig, weil da tausende Leute auf einmal flüstern und rumlaufen. Wenn es nur zwei wären, wäre es vielleicht unauffällig, aber gut. Ja, gerade als Riak da mit jemandem spricht, kommt Blondie auf ihn zu. Du hast dir nichts verloren, ergreift ihn. Und darauf wird er dann abgeführt. Tjalk, der da mehr oder weniger aus dem Zelt stolpert, gestolpert kommt, sieht es auch. Und Jack beobachtet es eben durch das Fernglas. Wobei, war es das Fernglas oder war das wieder dieses,
Ja,
ja,
es
weil
war wieder
manche,
das Gewehr.
ach so, genau.
Carter hatte das Fernglas.
Ja, und Blondie meinte, wer nicht arbeiten will, der wird hier getötet. Dieser hier scheint nicht zu wissen, wo sein Platz ist. Ja, und dann richtet er seine Stabwaffe auf Riak.
Interessant, hier muss ich eine kurze Anmerkung machen. Das ist aber mal nein, also als ob der sich die Mühe machen würde und jeden Tag die Einsatzpläne studieren würde und genau
Der ist ein
weiß, wer
gewissenhafter
ist und
Arbeiter. Sie
wer.
sind aber in Sektion 2 eingeteilt von 10 bis 5.
Genau.
Also,
Na, also das ist auch
Ja.
eher
Und
unwahrscheinlich,
so
eher
groß ist dieses Lager
unwahrscheinlich.
auch nicht. Also, das ist halt, da
Also, ja, so
laufen halt alle
klein ist es
rum.
nicht.
Ja.
Ja,
Also,
ne, also er muss
das,
das schon
ja.
irgendwie, da muss es wirklich einen harten Plan geben und genau, er muss genau wissen, wo wer arbeitet. Also ich
Ja.
glaube
Der
nicht,
macht
dass
so
er daherkommt und
Excel-Tabellen.
sich solche Mühe macht. Also
Ja.
das ist auch ein bisschen,
Ja, ist ein
naja.
bisschen, wenn es jetzt eine Riesenstadt wäre oder so, aber ist es nicht der Fall, ist nicht der Fall. Ja, Tjalk stolpert dann so auf den zu, aber er ist jung und er kann auch viel leisten. Und Blondie dreht sich um, zusammen mit Ragnar und Bratak stehen sie da gegenüber. Du wagst es, mich anzusprechen, weil ich gerne mit ihm tauschen würde. Und Blondie, meinetwegen. Ja, und die Wachen wollen dann Riak abführen, aber der wehrt sich so, nein, nein. Und Tjalk wird auf den Boden geschmissen, zieht sich dann mit der letzten Kraft hoch und Blondie, ja, du kannst kaum noch aufrecht stehen. Du hättest sowieso keinen weiteren Tag durchgehalten. Ein guter Tausch. Ja, wir tauschen dann die Szene. Sind im Mutterschiff. Ja, da lungern Wachen vor dem Ringtransporter immer noch herum und O'Neill über Funk. Ja, Carter, was dauert denn jetzt hier so lang? Hallo? 30 Sekunden, da geht's los hier. Und O'Neill, ja, der Klassiker. Tja, dummerweise haben wir keine 30 Sekunden. Ja, dann springen wir runter zum Lager und Tirk steht wieder auf den Beinen, stützt sich ab. Und Blondie, du warst einst der erste Primus von Apophis. Und jetzt bist du nichts weiter als ein schwacher, jämmerlicher Scholwa. Also pack dir den abgenutzten Klassiker aus. Hier dreht dann seinen Kopf weg, aber Pratak befiehlt ihm fast schon, wende dich nicht ab, sei stark für ihn. Was wäre denn tröstlicher für Riak, als im Tod des Gesichts das Gesicht seines Sohnes zu sehen? Ja, und Riak schaut dann natürlich nicht so begeistert Richtung seines Vaters Trein. Wir schauen nun wieder aufs Mutterschiff hinüber. Noch 2 Sekunden, 3, 2, 1, ich kann nicht zählen. Und dann steht hier Peng. Das Schiff wird dann von einer Erschütterung erfasst und die Jafar-Wachen, die da rumstanden, die purzeln da ein bisschen rum. Und Daniel und Sam nutzen die Chance und laufen dann zu den Transportern. Und dann geht's für uns auch wieder hinab ins Lager, wo eben Blondie immer noch, also es ist sehr gezogen irgendwie, diese 2 Szenen, wo Blondie immer noch die Waffe auf Tiak richtet und Tiak schaut in die Augen seines Sohnes, als diese Stabwaffe aktiviert wird. Tja, und in dem Moment fällt da eine dieser Anti-Schwerkraft-Plattformen aus und dann wird ein Horn geblasen und Blondie schaut auf und sieht dann, wie allmählich, also es geht nicht wirklich schnell, so allmählich beginnt das Schiff Richtung Boden zu senken, sinken, zu fallen und Blondie so, Krill, Long Tornok. Ja, die Wachen laufen dann wild los. Jack sieht zu seinen Männern hinüber und die befüllen den Granatwerfer, der da bereitsteht und die ersten Granaten schlagen dann schlagen dann da ein und ihr Feuer und...
Ja, man muss dazu sagen, also wegen, man will ja natürlich keinen, das hätten sie ja vorher auch gekonnt, ne? Also wegen einfach alles ausradieren, die Jafar-Wachen laufen natürlich jetzt zum Raumschiff, ne? Die sind auf dem anderen Hügel und da kann man sie natürlich beballern, da sind ja keine von den Gefangenen.
Ja, und das sieht interessant aus, die laufen alle hoch und werden da ziemlich schnell meistens getroffen und Pratak, los, erhebt euch! Klingt wie so am Königshof, erhebt euch. Blondie und Pratak ist da abgelenkt von den seinen Worten, wird dann von Tiak überrascht, der mit letzter Kraft da den angreift und ihn erstmal zu Boden wirft und auf Blondie eintritt. Dann bricht eben das Chaos aus, Handgemenge im Lager, die Jafar kämpft gegen die Wachen, während die Soldaten da weiterhin mit dem Granatwerfer da rumballern. In der Zwischenzeit ist das Mutterschiff nun gänzlich zu Boden gegangen und O'Neill meint, hier kommt schon Leute, macht ordentlich Druck. Er selbst beginnt dann vereinzelt Wachen mit seinem Gewehr halt außer Gefecht zu setzen und Tiak kämpft weiterhin gegen Blondie. Aber der scheint in dieser aktuellen Lage wohl zu stark, zu schwer zu besiegen sein. Blondie fängt dann Tiak an die Luft abzuschnüren und Riak sieht das, da rennt er auf ihn los und will da eingreifen, macht er auch, aber wird fast schon mühelos nebenbei zur Seite gestoßen und der Kampf geht dann nun ohne ihn weiter. Ja, und die Soldaten ringsherum, die schießen da auch aus allen Lagen. Pratak selber schnappt sich seine Stabwaffe, beginnt da auch zu feuern. Ragnar tut's ihm gleich und Tiak krabbelt sich dann wieder hoch, greift Blondie an. Ragnar richtet seine Stabwaffe auf Blondie, aber Riak hält ihn auf. Warte! Und dann mit seiner wirklich letzten Kraft, also wir haben hier Abstufungen, letzte Kraft, wirklich letzte Kraft, allerletzte Kraft, kann dann Tiak wütend auf Blondie einprügeln und schlägt ihn dann auch K.O. und bricht ihm anschließend das Genick. Diesen Moment fand ich, hatten die in anderen Folgen mal besser inszeniert. Ich fand, das wirkte nicht echt. Nun kann man sagen, okay, vielleicht sollte man einem Schauspieler nicht das Genick brechen. Das ist klar, aber irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber guckt euch die Szene nochmal an. Irgendwie, ich glaube, das war nicht zu sehr zugedrückt, so zugeschnürt. Keine Ahnung. Aber irgendwie, egal. Ist nicht schlimm, aber irgendwie fiel es mir auf. Und mit Genugtuung gehen dann Pratak und Riak auf ihn zu und Ragnar wirft ihm auch eine Stabwaffe zu und er scheint jetzt wieder on fire zu sein hier, der Tiak, mehrere Wachen kommen auf Ragnar, Pratak und Tiak zugelaufen und Vater! Gleichzeitig schießen dann alle drei auf diese Wachen und das passiert auch etwas mit der Szene und dem Bildschirm, denn die Szenerie wird in gleißendes Licht getaucht und wir kommen
Daniel ist wieder aufgestiegen.
Ah, Daniel ist schon wieder, juhu. So, so ähnlich, wir kommen wieder im Torraum raus in unserem heimischen Stargate Center.
Ja, Bartak hat man mittlerweile auf eine Trage gelegt. Also man hatte scheinbar auch ein bisschen was an Equipment dabei. Ne? Der wird dann auf dem Stretcher halt reingebracht und Fraser kümmert sich dann um ihn. Ja, Tiag wird gestützt. Es kommen halt alle dann wohlbehalten durch das Gate. Interessanterweise nur SG-1. Was mit SG-3 passiert, das weiß man nicht. Ne? Es ist SG-1, Ryak und Bratak. Und
haben wir die vergessen da? Auf,
ja,
oder die bauen da weiter Sachen ab, aber jetzt für die Erde? Nee.
Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht reallokieren die auch die anderen Leutchen zur Alpha-Site oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder die haben ja da auch dieses aufständischen Lager.
Ach so, naja, genau.
Und ich glaube, das wird doch, glaube ich, gleich nochmal erwähnt. Ja, auf jeden Fall, Hammond begrüßt sie, ne? Welcome back und hast du nicht gesehen. Und ja, hier, das Camp ist befreit worden. Ja, hier wird es dann auch gesagt, O'Neill sagt es, so von wegen alle Gefangenen werden zur Alpha-Site evakuiert. Na, das haben wir ja vor einigen Folgen schon gesehen, dass da mittlerweile alles an Jaffa und Tok'ra und hast du nicht gesehen da rumfleucht. Und ja, ne, so von wegen, ja, sie freuen sich darauf, irgendwie sich der Rebellion anschließen zu können. Ja, die kriegen vermutlich alle ihren eigenen X-Wing oder sowas, ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall Success, sagt Bratak, Hammond of Texas. Ich fühle mich dir nochmal, ich stehe schon wieder in deiner Schuld, sagt er. Und ja, nee, hier müssen sie Dr. Jackson, da müssen sie sich diesmal bei Dr. Jackson bedanken. Winkt der dann aber ab und Tialk nickt Daniel dann zu. Daniel nickt zurück. Wir wechseln einmal in Tiags Quarter zur letzten Szene. Tiag und Daniel haben wieder alle Kerzen angemacht. Ein romantisches Tete-a-Tete. Und ja, Tiag sagt es nochmal. Kinderum ist unnecessary. Ne? Das lässt mich aber besser fühlen. Und ja, also von wegen. Und jeder hat mich informiert, dass ich offiziell mein Mojo wieder zurück hätte. Und ja, ich sollte dir auch danken. Ne? So von wegen. You see, I used to, ach, ich weiß nicht, ne, ich habe mich immer so gefühlt, als gehörte ich hier nicht hin. Und das whole Extension-Thing hätte das wohl ändern können, aber jetzt weiß ich, die ganzen Opfer waren zu viel. Ne, mein Leben hier ist viel zu wichtig, als dass es hinter mir gelassen könnte. Und ja, das erste Mal in meinem Leben, ne, das will ich damit sagen, so von wegen, ich fühle mich als Teil von etwas Wichtigem und Tiag bestätigt das, as do I. Ne, Kamera, dann auf die Kerzen und Fade Out, Roll Credits, Ende.
Genau, mit dem Mojo, wie hieß diese Komödie, Agentenkomödie? Ich komme nicht drauf.
Blues dann, Brothers? Nein.
Nee. Ah, mit dem...
die nackte Kanone, die nackte Bombe,
hier,
die nackte Kanone 2.
War das mit Dr. Evil? Wo war denn nicht. Dr. Evil?
Ach so, Austin Powers.
Danke, Austin Powers, genau, ich kam jetzt
der nicht Typ drauf. Mit dem kleinen Finger am Mund.
Ja, genau. Da war es ja auch immer mit diesem, er hat sein Mojo wieder, hat mich irgendwie daran erinnert. Trivia, diese Kampftaktik bei der Befreiungsaktion, also dieser Angriff von zwei Seiten, ist offensichtlich diese gleiche Art, die es etwas später noch gibt, aber ich sage jetzt nicht wo.
bei Stargate?
Genau. ja, aber genau, und das fand ich interessant, das ist selten, aber dieses Mal war es wieder soweit. Es ist maximal einmal pro 3 Staffeln. Bei der Premiere dieser Episode auf Tele 5, interessanterweise. Warum auf Tele 5, weiß ich nicht, weil eigentlich ist ja RTL 2 dafür zuständig. Vielleicht andere Versionen. In jedem Fall wurden 9 Szenen gekürzt, darunter einige Szenen von der Befreiungsaktion auf Erebus. Eine ausführliche Auflistung findet ihr dann in den Schnittberichten von schnittberichte.com. Mal gucken, ob ich es verlinke. Dann gibt es hier noch Ausschnitte, die für Staffel 8 dann verwendet werden für den Vorspann. Soweit sind wir noch nicht. Es ist ja die letzte DVD wieder, bevor andere Folgen auf einer anderen DVD sind. Da gibt es Specials und es wird unter anderem in den Specials, das war das Director Series mit Peter DeLuise, Fraggle Balance, die Folge, wo O'Neill jung dann war, ihr kennt sie. Genau, und da geht es interessanterweise um Asgard-Kacke. Denn die Asgard haben ja keine Körperöffnungen für Ausscheidungen und deshalb gibt es auf jedem Asgard-Mutterschiff, das erfahren wir hier nur praktisch nebenbei und gar nicht on-screen, sondern nur, wer dieses Special schaut, eine Kläranlage auf den Raumschiffen, was interessant ist.
Ich denke, sie haben nicht zum Ausscheiden, also wofür die Kläranlage?
Ja, die machen das dann irgendwie anders, keine Ahnung. Aber
es kommen da die alten Asgard rein, wenn sie einen neuen Körper bekommen?
Das ist auf jeden Fall merkwürdig, das wird da irgendwie keine Ahnung.
Vielleicht das rausgebeamt. Außerdem das mit den Körperöffnungen, ich glaube, so genau hat man an Asgard bis jetzt noch nicht gesehen.
Ja, die haben hat keine offensichtlichen
Geschlechtsmerkmale, ja. Aber...
Aber gut, wenn Peter Dulis das sagt, der muss die Serie ja kennen, keine Ahnung. Dann hat noch Michael Shanks in einem Interview mit Sci-Fi Magazine gesagt, es geht um die Auswirkungen von Daniels Aufstieg und die Auswirkungen dessen, was Tirek aus der Wechselbalg widerfuhr. Die Ereignisse dieser beiden Situationen entfalten sich unabhängig voneinander und gipfeln sozusagen in einem Höhepunkt, der eine dritte Geschichte behandelt. Sie ist sehr vielschichtig und es gibt viele interessante Interaktionen zwischen Tirek und Daniel. Als Schauspieler verstehe ich Christopher und damit ich ein ziemlich großes, also ich verstehe ihn und ich damit in ein ziemlich großes Sandwich zu beißen sehe und was wir damit machen, sollte auch Spaß machen. Wir haben nicht oft die Gelegenheit, uns gegenseitig auszuspielen, also freue ich mich darauf, mich mit etwas härterem emotionalem Material auseinanderzusetzen. Okay, dann hat Joseph Malozzi noch in seinem Blog gemeint, man darf diese Folge nicht mit Morpheus aus Staffel 10 verwechseln. Genau, und ja gut, aber...
Nee, das ist dann M, das ist der Vorname, M.Orpheus.
M. Sehr gut, genau. Genau, meint dann noch weiter, er liebte Carters Rezension von Science in der Gym-Szene. Andere Filme, die ich gerne gesehen hätte, wenn sie die On-Screen-Rezensionsbehandlung enthalten hätten, wären da gewesen The Village, Lady in the Water und The Happening, hat er gemeint. Ja, dann meinte noch Peter DeLuise bezüglich Tiag, he has to get his mojo back. Und es gab für ihn mal eine Möglichkeit, da Schwäche zu zeigen für Tiag, also für Christopher Judge. Genau, dann weitere Dinge noch, also der zur Folge Frankie Balance, da sollte eben der junge Schauspieler, der O'Neill mimt, also ihn praktisch die Mimik auch übernehmen und nicht, na, wie sagt man, nur parodieren, sondern auch, ja, das authentisch ist, Körpersprache ebenso. Und dann sieht man noch Drehorte, unter anderem diese Dreharbeiten von, wo man diese anderen Entführten gesehen haben, diese People, normalen Leute da, sieht man die Dreharbeiten und ja. Dann meinte noch der Regisseur Peter DeLuise, aber das hatte ich ja auch schon gesagt, da in der besagten Folge, deshalb haben sie O'Neill entführt, es war seine Gabe, sich die Informationen der Antiker zu merken, die Asgard zu dem Glauben veranlasste, dass O'Neills Physiologie besonders war. Deshalb wurde er für diese Experimente entführt. Genau. Und man sieht nochmal, dass 8 Leute diese Loki-Puppe bedienen. Was auch interessant ist, was für ein Aufwand. Ja, dann gibt es noch ein anderes Special, Beyond the Gate mit Michael Shanks, der eben laut seiner Aussage halb Koma zur Maske stolpert. Und ja, die Leute sind sehr gut, aber könnten auch keine Wunder verbringen. Also disst sich selber ganz sympathisch. Ja, kann man so machen. Dann sehen wir blaues Klebeband. Also ist wohl sein Klebeband, was für die Markierungen. Es wird ja immer getestet, ne? Wer steht wo, während der Dialoge etc.
Und was tut es? Es klebt
blau. Es klebt blau, genau. Genau. Ja, hier steht Mstas. Ich weiß nicht, was ich da schreiben wollte. Auf jeden Fall sehen wir noch Close-Ups etc. Und es ist wohl so gewesen, dass meistens im Schnitt, sagt Michael Shanks, 8 Seiten pro Tag gedreht wurden, also vom jeweiligen Skript. Ja, und er sagt nochmal über Amanda Tapping, sie ist britisch ordentlich wie eine große Schwester, würde es aber nicht übertreiben, wie zum Beispiel O'Neill, oder Christopher Judge. Und das wusste ich auch nicht, also er hat wohl 22 Jahre Eishockey gespielt und hat da auch an den jeweiligen Sets, gab es eine Eishockey-Mannschaft, die er selber gegründet hat und da haben die unter anderem gegen Teams gespielt, wie zum Beispiel die Leute von Smallville oder anderen Serien, die parallel dort in Kanada und Umgebung gedreht wurden. Interessant auf jeden Fall. Ja, es gibt noch ein paar Fehler. In Minute 22:13, nachdem die Stellung auf dem Planeten eingenommen wurde, bewegt einer der Schaffer... Ach, das hast du ja schon, mein Gott. Genau, so... Genau, zwei der hingerichteten Jaffar tragen das Symbol von Setesh, obwohl Setesh mehrere Jahrtausende allein auf der Erde festsaß. Aber ist das unbedingt ein Fehler? Vielleicht sind die ja auch da verirrt, versprengt in der
Galaxie. Nein, das ist ein Fehler. Wenn Setesh auf der Erde ist, so alt werden Jaffar nicht, also okay. Kann er im Weltraum keine...
Ja,
Also ja, es könnte
umtätowieren lassen, vielleicht.
Man hätte vielleicht noch einen Statthalter geben können, aber ja, der wird sich auch irgendwann irgendwem anders anschließen, wenn sein Herr nicht wiederkommt. Außer, dass vielleicht so ein Depp wie letztens, ne,
der Dorftrottel von den Jaffa?
Nee, der andere geholt, ne, der sich dann einfach gesagt hat, ach, wie hieß er denn gleich? Der sich einfach gesagt hat, ja, mein Herr, der kommt ja eh nicht wieder, ne, der mit der Naquadamine.
Ach so, okay, ja. Ja.
Na, vielleicht so ein Hupi-Fluppi, ne, dass man dann immer noch Leute hat, die angeblich im Namen von Setesh, ne, unterwegs sind. Ja.
Naja.
Aber ja, merkwürdig trotzdem.
Ja, was vielleicht nicht so merkwürdig ist, ist das Zitat der Woche. Ja, Thomas, konntest du was finden?
Leider nein.
Okay, ich habe das von Riak hier, wo er eben sagt, ja, Master Patak, es ist schwierig, etwas zu rationieren, was nicht mehr da ist. Ja, so viel war jetzt nicht drin. Genau, aber wie sieht es denn mit der Bewertung aus? Wer ist überhaupt dran?
Ich glaube, ich habe beim letzten Mal angefangen. Licht los.
Okay, ja, ich hatte die Folge gar nicht mehr auf dem Schirm. Das weiß nicht, ich dachte irgendwie, wir hätten die wahrscheinlich schon gemacht oder so, aber anscheinend nicht. Ich habe wenig auszusetzen. Ich fand sie kurzweilig. Wir haben verschiedene Aspekte drin, die eher klassisch sind. Also ne, Action und Gua'uld. Das ist ja so mein Steckenpferd. Steppenpferd? Keine Ahnung, wie es heißt.
Steppenwolf.
Mein Steppenwolf. Genau, das, ich mag das ja so klassisch, ne, mit Gua'uld auch mal. Und ja, das ist halt immer so der... Ja, das fand ich interessant, der Blondie, ja, ist halt typisch ein bisschen, ist jetzt nichts Besonderes gewesen vielleicht, aber was ich interessant fand, dass Maltia jetzt nicht der Master of Disaster ist, sondern sich als irgendwie schwächer empfindet. Eher psychologisches Ding, natürlich klar, aber das wird dann auch gut verwoben mit Riak und Ersatzvater Pratak sozusagen, der auch mal endlich wieder auftaucht, viel zu selten, meiner Meinung nach, aber gut. Und ja, Tirk hat diese Rückblenden, wo er aufgestiegen war, also da kriegt er vielleicht auch nochmal jetzt Inputs zurück oder wer weiß, vielleicht macht auch jemand das, dass er das jetzt sieht. Das war, weiß ich, kann man immer noch nicht so gut, finde ich, einschätzen, ob er sich selber da jetzt mit diesen Visionen, ne, das kann ja auch extern ihm zugespielt werden sozusagen. Das kann man ja jetzt schlecht irgendwie verifizieren so richtig. Ja, weiß ich nicht, ich fand sie sehr kurzweilig. Ich habe da jetzt, hatte ich gar nicht so auf der Rechnung und ja, kann da eigentlich nur einen Daumen hoch geben. Mich hat jetzt nichts irgendwie fundamental gestört. Schauspielerische Leistung fand ich gut. Drehbuch wirkte diesmal wirklich so, wie es sein soll, wenn eine Person das Drehbuch schreibt und auch Regie führt. Also natürlich hatten wir da ein paar Kleinigkeiten wieder, aber fand ich jetzt für mich persönlich nicht erheblich. Das ist ja immer, hat ja jeder seine andere Sichtweise. Deshalb würde ich überraschenderweise einen Daumen hoch geben für die vergessene Episode sozusagen. Genau, ja. Und jetzt sind Sie dran.
Daumen hoch für so eine Episode. Also ich kann schon mal im Vorhinein sagen, so ich gebe den Daumen in die Mitte. Das war absolut mittelmäßig. Ne, es war nicht sonderlich schlecht, das war nicht sonderlich gut. Ja, ne, du sagtest, ja, Gua'uld. Ja, es taucht aber gar keine Gua'uld auf. Das ist ja schon... Ne, also ich mag so Gua'uld-Folgen mit irgendeinem so Bösewicht natürlich. Aber hier Blondie, naja, als Bösewicht, ich weiß nicht. Das Ganze, ja, okay, man rettet mal wieder Bratak, man rettet mal wieder Ryak. Ja, das ist nichts Neues, Tiag, der mal ein bisschen schwächer sein darf. Also okay, nach so einer Verletzung, ey, why not? Drehbuch hattest du ja eigentlich gelobt. Eine Umsetzung finde ich so ein bisschen, also dafür, dass es alles aus einer Hand kommt und aus einem Guss ich sein müsste, finde ich das ein bisschen albern. Ich hatte vorhin ja schon angesprochen, ne, dass das Tritonin scheinbar so mächtig sein muss, dass es über Wochen hält. Eigentlich, wie wir dann hier, wenn man das nochmal resümiert, eigentlich müssten es sogar Monate sein. Also mal ganz ernsthaft, Daniel ist schon eine ganze Weile lang wieder da. Tiag hat sich jetzt verletzt, sein Rückgrat ist verletzt. Also bis der mal wieder genesen ist, also meinte Vametta, ja, aber heilen muss es trotzdem. Da vergehen bestimmt nochmal ein paar Monate. Also von wegen, dann hast du locker ein halbes Jahr. Und dann denke ich mir so von wegen, Bratak mit seiner Mini-Dosis Tritonin, also der wäre schon dreimal tot gewesen. Es ist... Das hätte man irgendwie anders lösen müssen, finde ich persönlich. Wie gesagt, ansonsten, ja, wir haben ein paar neue Jaffa, die sich der Rebellion anschließen, aber finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Das tun regelmäßig irgendwelche Jaffa. Jetzt sind es halt mal auf einen Schlag ein paar mehr, ja, so what. Also, ein solider Daumen in die Mitte, nichts Großartiges, nichts Schlechtes. Ja, nichts Besonderes. Also ich hätte jetzt eher gesagt, Durchschnitt.
Sehr gut. Siehst du, sind wir doch mal wieder anderer Meinung. Ist doch mal erfrischend. Zuletzt waren wir da ja eher gleichförmig unterwegs. Genau. Die nächste Episode heißt im Englischen Revisions und im Deutschen die Macht des Speichers. Also es geht hier wahrscheinlich um die Entstehung des RAMs, oder Thomas? Weiß
Nee, Kornkreise.
Ach,
Kornspeicher.
ach so. Wir hatten, stimmt, wir hatten Wissenschaftler, Guault oder Chafal, ne? Und jetzt vielleicht Bauern? Wer weiß? Also es gibt eine Malb. Hatten wir aber jetzt auch. Na, hatten wir jetzt in der Folge eine Malb? Nee, nicht, habe ich nicht gesehen. Ne? Hatten wir jetzt auch ein, zwei Folgen nicht. Und da wird ein Planet entdeckt. Eine vergiftete Atmosphäre. Ja, das sind doch gute Voraussetzungen. Und es gibt noch eine Kuppel und es gibt einen Rat, der SG-1 zuhört, laut einem Bild hier. Ich hätte es eher eine andere, bei dem Titel hätte ich eine andere Episode gedacht, bei die Macht des Speichers, aber vielleicht sehe ich nur jetzt hier die richtigen Screenshots sozusagen nicht. Das kann ja auch manchmal sein. Naja, mal gucken, wie sie auf uns wirken wird. Wir können es gerne unterstützen über den Ko-fi-Link in den Shownotes und schreibt uns gerne, was ihr jetzt hier von Orpheus haltet. Ja, und schöne Bewertungen, selbstverständlich. Und
Ja, für eine Bewertung anders geht
ja,
ja gar nicht, ne?
installiert uns heimlich. Überall hier Apple, Spotify, Podcast Addict, Google gibt es, glaube ich, bald oder jetzt nicht mehr. Aus, und ja, egal. Gibt ja alle Möglichkeiten. Ansonsten euch noch einen schönen Sonntag und geht vielleicht in der Freizeit ein bisschen Naquada abbauen. Das ist doch gut für die Muskeln. Und was ja, ach stimmt, fand ich auch noch gut, dass es hier nicht wieder mit diesem komischen Naquadrier gesagt haben, ne, sondern Naquada. Ne? Naquadrier ist Fake News mit dem Abbau. Naquada. Hatten wir ja schon in den letzten Folgen herausgearbeitet. Ne, Thomas, also.
Ja, aber dann war da ja jetzt auch nichts los.
Genau.
Ja, Tick Mathé, liebe Zuhörer, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschö.
Ciao.